Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge begrüße ich einen Gast zum allerersten Mal in diesem Podcast, zum zweiten Mal. Und das ist Dr. Med Heike Melzer. Die erste Episode ging um ihr erstes Buch, Scharfstellung. Und sie hat ein neues Buch rausgebracht. Und das ist das Fundament für unser heutiges Gespräch, Versteckte Köder. Heike ist Neurologin, ärztliche Psychotherapeutin und Business Coach. Sie führt eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie in München und auf Sylt. Und sie ist gefragte Dozentin, Referentin und Interviewpartnerin. Und genau bei so einem Auftritt haben wir uns begegnet, nämlich in dem Format ZDF 13 Fragen, wo es um die Frage ging, sollte Pornografie stärker reguliert werden, ja oder nein? Und wir waren da beide im Team pro Regulierung und haben uns in Gesprächen auch abseits der Aufnahme kennen und sehr schätzen gelernt. Und daher freue ich mich sehr, dass sie heute wieder mit am Start ist und all meinen Fragen Rede und Antwort steht, die ich so mitgebracht habe. Und das ganze Gespräch dreht sich übrigens nicht wie beim letzten Mal hauptsächlich um Pornosucht, sondern es geht wirklich um Suchtmechanismen im Alltag. Also wenn du das Gefühl hast, dass du dich schwer konzentrieren kannst oder dass es dir manchmal schwerfällt, dich gut zu fokussieren, dann kann das an allen möglichen Reizen liegen, denen wir mittlerweile in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Und genau darum soll das Gespräch heute gehen und es soll dir vor allen Dingen auch ganz konkrete Lösungsansätze mit an die Hand geben, wie du mit Ködern, also das, was dich lockt und anbeißen lässt und den Reizen, die dann hinterherkommen, in unserer heutigen Zeit besser umgehen lernst, um einfach ein ausgeglicheneres, mental und körperlich gesünderes Leben führen zu können. Viel Spaß beim Hören und wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und hinterlass auch, wenn du magst, gerne eine positive Rezension. Das hilft mir und meiner Arbeit einfach ein Stückchen besser gefunden zu werden. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge, viel Spaß mit Heikes Insights und ab geht's.
Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
Heike, schön, dass du da bist.
Hi Alex.
Ich möchte mit einer Frage einsteigen. Und die ist, welche Geschichte in deinem Praxisalltag, und da wirst du unzählige von haben, wenn man deine Bücher liest, hat man sie mitunter schon aufgesogen. Welche Geschichte in deinem Praxisalltag ist dir am meisten hängen geblieben oder hat dich emotional am meisten berührt? Ich glaube, es sind viele, aber gibt es eine Geschichte, mit der wir einsteigen können ins Gespräch?
Also es gibt sehr viele Geschichten. Also mir fällt spontan eine Geschichte ein, von jemandem, der hat mir neulich ein Foto zugeschickt mit sich und seiner neuen Partnerin. Und das war einer meiner schwersten Sex- und Pornosüchtigen, der nicht nur in zwei Kliniken war, der bei den ASLern immer wieder rausgeflogen ist, außer Klinik ist er auch rausgeflogen, der eine Trennung mittlerweile hinter sich hat und den alle abgeschrieben haben. Und ich habe ihn auch über lange Strecken tatsächlich begleitet, dann ist er mal wieder untergetaucht, aber sagen wir mal, es gibt dann die Hoffnung auf ein Happy End und er hat tatsächlich eine Partnerin gefunden und das sieht sehr gut aus und er schreibt auch, dass er jetzt ganz viele Veränderungen in seinem Leben herbeigeführt hat. Er ist jetzt wieder neben seinem Beruf auch in den Medien unterwegs und dort auch ganz hoch engagiert und er hatte super viele Fähigkeiten, aber war eben im Rahmen seiner doch eher dysfunktionalen Ehe sehr verstrickt und sehr tief in diesem Sumpf gesackt. Und das ist vielleicht eine schöne Geschichte, dass man die Hoffnung nie aufgeben soll. Und das ist also auch irgendwo für die, die alle, wo alle schon die Hoffnung verloren haben, dann doch am Ende irgendwie immer wieder ein Türchen gibt, was sich auftut, wo man das Leben nochmal neu betreten kann. Und das ist jetzt etwas, weil es gerade sehr nah dran ist, weil ich dieses Foto bekommen habe und da strahlte dieses Paar und die sind auch schon seit einem Jahr zusammen, also es ist keine Eintagsfliege. Das fand ich sehr schön.
Weiß die neue Partnerin von dem Problem?
Ja, alles komplett offengelegt.
Das ist schön. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung an der Stelle, sich zu öffnen. Und darüber sprechen wir auch heute, über die Themen, zu dem du ganz viel auch geschrieben hast und Auftritte gemacht hast und worüber wir uns natürlich auch kennengelernt haben. Wir haben schon eine Folge gemacht für alle ZuhörerInnen. Es gibt quasi ein Part 1 zu deinem ersten Buch Scharfstellung. Das war der Anlass. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und heute geht es inhaltlich um dein zweites Buch, beziehungsweise wir gucken mal, wo wir im Gespräch landen. Versteckte Köder. Ich halte es hier mal rein. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, die Macht der Belohnungsreize und wie wir uns davon befreien. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Köder und einem Reiz? Weil die beiden Wörter fallen sehr häufig in dem Buch. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
Also ich habe diese Metapher des Angelns und des Köderns vom Fischen meines Vaters und dieser Geschichte, die ich daraus gemacht habe und dass ich die Leute vom Haken versuche zu finden. Deswegen habe ich auch diesen Begriff Köder immer verwendet. Also Köder ist erstmal etwas, was uns anzieht, was in irgendeiner Weise unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, auf eine positive Art und Weise und versucht, die Distanz zu vermindern zwischen mir und dem Reiz. So, Reiz ist erstmal ein ganz ubiquitärer Begriff. Ja, also Reiz kann alles möglich sein, optischer, ein akustischer, ein taktiler Reiz, gustatorischer, olfaktorischer Reiz. Also wir sind ja sinnliche Wesen und das ist jetzt erstmal ein Sinnesreiz. Aber das könnte ein Trigger sein, ein externer Trigger zum Beispiel, oder ein externer Trigger, der einen internen Trigger bei uns auslöst. Und wir sind ja nicht Wesen, die auf Schlüsselreize reagieren, aber manchmal hat man den Eindruck, man reagiert schon wie so ein konditionierter Hund, der das Glöckchen hört auf bestimmte Schlüsselreize. Aber wir sind etwas komplexer als die Tierwelt ausgestattet. Und deswegen sind die Köder auch sehr viel vielfältiger als die in der Tierwelt tatsächlich dann auch zu manchmal so einer Reizreaktionsmuster Bindung führen, die richtig fatal sein kann, zum Beispiel im Rahmen dieser supernormativen Stimuli, die der Kuckuck nutzt, um seine Wirtseltern auszutricksen.
Ja. Das Schöne an diesem Buch ist, und auch der Unterschied zu deinem vorigen Buch, dass du quasi ein bisschen rauszoomst. Und wir haben uns ja über den Kontext Pornosucht, Sexsucht kennengelernt, bei ZDF 13 Fragen war das, und sind darüber auch im Austausch geblieben, weil ich natürlich auf meiner Seite als jemand, der quasi mit Pornosucht das Erfahrungspaket mit sich rumträgt, auch Aufklärung betreiben möchte, eben aus der Erfahrungsperspektive, du aus dem wissenschaftlichen und Arbeitskontext heraus.
Im praktischen Bereich. Ich bin nicht Wissenschaftlerin, sondern ich Vollpraktikerin. Ne? Ich bin Neurologin, Psychotherapeutin und habe fast jetzt ein Vierteljahrhundert Erfahrung in dem Bereich. Aber ich bin nicht der klassische Wissenschaftler, weil ich glaube, Wissenschaft und Praktiker müssen miteinander kooperieren. Der eine ist halt manchmal sehr im Detail und dem fehlt die praktische Erfahrung. Der Praktiker profitiert von dem Wissen, was die Wissenschaft generiert. Und deswegen nur so dazu, also ich mache das nicht wissenschaftlich, sondern ich habe Patienten jeden Tag in meiner Praxis.
Schön, dass du es nochmal einordnest. So sollte es auch nicht rüberkommen, aber trotzdem hast du das wissenschaftliche Wissen und kannst wissenschaftlich einordnen, was mir jetzt tatsächlich aus meiner praktischen Brille nicht möglich ist, beziehungsweise nur in rudimentären Ansätzen. Von daher wollte ich da mal den Unterschied machen. Um wieder zurückzukommen auf das Thema auch deines Buches, du zoomst halt raus und es gibt halt eben nicht nur das Pornografie und Sex oder Sextoys-Thema, von dem wir über Reize hin zu einer Abhängigkeit gelangen können, sondern du schaust auch auf Ernährung, auf Gaming, auf Shopping, eigentlich auf alle möglichen Bereiche, Social Media, nicht zu vergessen, in denen Reize eine Rolle spielen und auch eine Abhängigkeit auslösen können. Nicht müssen, aber können. Und ich bleibe jetzt mal wirklich in der Vogelperspektive und du sprichst in deinem Buch auch von der Alles-oder-Nichts-Reaktion. Das ist ja dieses, ich glaube, du hast das mit Bananen, Gelee-Bananen oder irgendwie sowas beschrieben. Ich kenne es zum Beispiel mit Hafer-Crunch-Müsli. Wenn ich mir eine Packung Hafer-Crunch kaufe, dann ist diese Packung leer. Und ich kann mich nicht dagegen wehren, das irgendwie auf mehrere Tage aufzuteilen. Und deswegen bin ich sehr achtsam mit den Momenten, wann ich mir diese Packung gönne. Und das ist ja dieses Sekt- oder Selters-Prinzip. Und das, woher kommt das? Warum ist das in uns? Und das ist ja ein Thema, wofür man jetzt nicht irgendwie in irgendeinem krassen Bereich süchtig sein muss. Aber das haben, glaube ich, ja viele, das Thema. Mhm. Woher kommt das?
Also wir beiden, wie wir hier sitzen und uns unterhalten, wir haben eine völlig unterschiedlich beschriebene Festplatte. Wobei wir offensichtlich auch Bereiche haben, die wir teilen, sonst säßen wir nicht hier und würden einen Podcast machen. So, meine Festplatte bei den Gelee-Bananen war so beschrieben, dass ich in der Kindheit wenig Taschengeld hatte und einen Tante-Emma-Laden. Und dort gab es immer eine Wundertüte. Und in dieser Wundertüte war eine Gelee-Banane. Die habe ich also gefeiert und habe mir die tranchiert gegessen und erst die Schokolade abgeknabbert und dann irgendwie so das filetiert, bis diese Gelee-Banane nach einer Stunde irgendwie dann in meinem Magen verschwunden war. Also das war für mich immer der Jackpot, wenn diese Gelee-Banane da drin war. Deswegen bin ich positiv konditioniert. Und wenn ich jetzt mit meinem Wissen über Ernährung natürlich auf den Beipackzettel der Gelee-Bananen gucke, dann weiß ich, dass da nur Schrott drin ist. Zucker, Geliermittel, schlechte Schokolade, Aromen. Und wenn ich sie mir kaufe, und das passiert in schwachen Momenten, wenn ich irgendwie ein Misserfolgserlebnis habe oder irgendwo, weiß ich nicht, mir schon kalt ist, ich denke, jetzt kommt eine Erkältung oder ich will mir was Gutes tun, dann komme ich manchmal an diesen 99 Cent Gelee-Bananen vorbei und nehme sie mit. Und dann sage ich mir, nur eine pro Tag und ich stelle sie in den Kühlschrank, aber es ist wie bei dem Hafercrunch bei dir, bei mir ist die am Abend weg. Also muss ich präventiv vorab schon, also Gelee-Bananen geht bei mir halt einfach nicht. Ja, es ist einfach, manchmal esse ich sie auch ganz auf, dann habe ich auch ein schlechtes Gefühl. Und also vielleicht trage ich da so eine Prägung aus meiner Kindheit und deswegen reagiere ich da immer irgendwie ähnlich. Ich kann mich aber, mein Frontalhirn ist mittlerweile sehr stark, ich glaube, ich könnte mich schon. Vielleicht sollte ich sie einfrieren und lutschen. Egal, ich lasse die Finger davon, weil generell Gelee-Bananen sind einfach nichts gut. Also die ganzen Inhalte sind alles supernormative Stimuli und deswegen reagiere ich darauf. Aber seitdem ich mich damit beschäftige, kann ich zunehmend die Finger von den Dingen, die mir nicht gut tun, lassen, weil ich einen anderen Blick darauf habe. Aber ich würde mich auch nicht versklaven und sagen, ich darf nie wieder Gelee-Bananen essen. Also ich glaube, unter den richtigen Bedingungen könnte ich durchaus auch eine pro Tag essen und es sein lassen. Aber ich frage mich, wozu? Weil warum sollte man sich etwas Schlechtes zufügen?
Du sprichst eigentlich gerade jetzt in deiner Antwort zwei wichtige Punkte an, die in meiner Suchtvergangenheit auch immer noch total wichtig sind und die auch einen großen Teil der Inhalte dieses Podcasts ausmachen. Zum einen nämlich Belohnungsaufschub, Impulskontrolle und eben Fokussierungsfähigkeit, ne? Und auf der anderen Seite aber, wenn Dinge mal nicht so klappen oder wenn man sie auch vielleicht nicht als nötig erachtet, sich dafür auch selbst nicht zu verurteilen. Warum ist es so schwer, in der heutigen Zeit oder immer schwerer gefühlt, die Belohnung aufzuschieben? Und warum wollen viele Menschen immer sofort alles gleich?
Also es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen auf Seiten der Belohnung oder des Belohnungssystems, was ein komplexes neuronales Netzwerk unterhalb der Großhirnrinde ist, dass die Belohnungsreize ubiquitär in immer stärkerer Art und Weise zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite das Frontalhirn, was unsere Hemmfunktion macht, insbesondere setzt eine Aufsichtspflicht aufs Belohnungssystem. Das unterscheidet uns vom Tier oder vom Hund oder so, weil dem stellt man das Fresschen hin und der frisst das. Also wenn das jetzt kein atypischer Hund ist, frisst er das immer re regelmäßig leer. So, und wir können sagen, nee, wir sind in der Fastenzeit, wir sind Veganer, wir essen dies oder jenes. Wir können dann Stopper reinfügen. So, also auf der einen Seite das autonome System hat Auftrieb, auf der anderen Seite das Frontalhirn muss mehr hemmen, weil das Belohnungssystem, das Krümelmonster, lebt halt irgendwie in der Balsen-Keksfabrik mittlerweile, wenn man es so sieht. Und wir haben aber auf der anderen Seite diese Frontalhirnschwäche mit ADHS, das sind zwei neue Erkrankungen. Also die Verhaltensabhängigkeiten auf der einen Seite, die mangelnde Fokussierungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätssyndrom, wo auch viele Erwachsene sich mittlerweile diagnostizieren, auf der anderen Seite. Und bei beiden spielt Dopamin eine entscheidende Rolle. Und letztendlich die Erklärung kann keiner so ganz genau sagen, aber die Medikamente greifen in den Dopaminhaushalt ein. Deswegen lohnt es sich schon, genauer hinzuschauen, weil wenn wir immer weniger uns fokussieren können, haben wir auch immer weniger Willensstärke und gehen den Belohnungsreizen, die immer größer werden, viel schneller auf den Leim.
Und hier sprichst du mir halt aus der Seele. Und das ist auch der Grund, warum ich probiere, Aufklärung zu betreiben, auch mit meiner Vergangenheit, weil ich ganz viele Dinge beobachte. Ich bin ja viel auch im Social Media Bereich unterwegs, ne? Ich bin ja auch in dem Bereich Berater. Das heißt, ich muss auch viel in diesem Feld unterwegs sein. Kenne aber durch meine Pornosucht-Vergangenheit, oder ich würde gar nicht nur sagen Pornosucht, sondern es war auch das, was du auch in deinem Buch beschreibst, oder in beiden Büchern, die ich jetzt lesen durfte, ging weit darüber hinaus noch, ne? Also es war wirklich eine extreme Form von Casual Dating, Sexual Encounters und so weiter, Sex-Chats auch. Was ich quasi dadurch, dass ich das jetzt wieder, würde ich sagen, in eine bessere Balance gebracht habe in meinem Leben, trotzdem immer noch merke und warum Achtsamkeit auch so wichtig ist an der Stelle für mich ganz persönlich, dass diese Mechanismen im Kleinen auch auf Social-Media-Ebene auftreten. Also wenn ich quasi, ich beobachte an gewissen Tagen stärkeren Sog hinein in die TikTok-Algorithmik. Da gibt es dann unterschiedliche Gründe für. Aber du schreibst in deinem Buch diesen wunderschönen Satz: Dopamin ist ein Botenstoff des Wollens, nicht des Habens. Kannst du noch ein bisschen mehr über Dopamin erzählen? Also es geht ja darum, und das kann ich wirklich aus Erfahrung bestätigen, dass man etwas hinterherrennt und diesen Prozess des Hinterherrennens eigentlich in die Länge zieht. Bewusst auch in die Länge zieht, bewusst oder unbewusst. Ne? Bei Pornos ist es ganz klar, ich schaue mir ganz viele Filme an und möglichst lange, und es geht gar nicht darum zu ejakulieren, sondern möglichst lange und viel zu konsumieren. Und bei Social Media, wenn ich vor mir selbst wegrenne, habe ich genau dasselbe Phänomen im Kleinen. Was hat das mit dem Dopamin genau auf sich? Warum ist es der Botenstoff des Wollens und nicht des Habens?
Also der Dopamin aktiviert uns, motiviert uns, etwas zu tun, was im Falle von Belohnungsreizen eben mit einem positiven Attribut versehen ist. Also die Distanz zu verkleinern zwischen dem Belohnungsreiz und mir als Person. Dopamin ist eine Vorstufe von Noradrenalin und Adrenalin. Das kann im Körper umgebaut werden. Das ist auch nicht exklusiv im Gehirn, sondern man findet es auch im Nebennierenmark, da wird es hergestellt. Auch im Darm gibt es das. Also es gibt ja diese Hirn-Darm-Connection. Und Dopamin ist auch nicht gleich Dopamin. Es gibt nämlich 5 verschiedene Rezeptoren, die zurzeit bekannt sind. Ich vermute mal, es gibt auch noch unbekannte. Und es gibt, vorwiegend hat es eine hemmende Funktion, die 2, 3 und 4, oder eine aktivierende, die 1 und die 5. Und die Nervenzellen sind so komplex, die Kartierung ist noch gar nicht so richtig fortgeschritten. Aber wir können sagen, beim ADHS sprechen wir von einer Schwäche des mesofrontalen Systems. Das wird immer so benannt, also meso im Sinne von Mittelhirn zum Frontalhirn, mesofrontale Schwäche. Das ist eine Hypothese zumindest. Die Medikamente erhöhen in diesem Bereich, interessanterweise vermehrt in dem und nicht im mesolimbischen System, vom Mittelhirn zum Belohnungssystem, weil da wollen wir das Dopamin eigentlich niedrig halten. Ne? Und deswegen sind auch viele Menschen der Meinung, dass ja die Medikamente für ADHS ja im Prinzip Kokain auf Rezept ist, oder interessanterweise tritt nämlich Toleranzentwicklung, Dosissteigerung nicht auf. Das macht es aber bei den Bypass-Drogen, die im Belohnungssystem angreifen. Warum das genau so ist, das konnte mir bislang noch keiner genau erklären. Aber auch in dem mesolimbischen System, da wo die Belohnungssüchte entstehen oder Abhängigkeiten oder zwanghaften Störungen, wie auch immer man das nachher deklariert, dort ist eine Dysbalance des Dopamins. Am Anfang ist guter Dopaminfluss, und zwar gucke ich da vor allen Dingen auf das Tonische, was im Hintergrund immer läuft. Also wir starten mit einer guten Motivation und geben uns die kleinen Kicks dazu. Also es kann ein Porno sein oder ein Black Friday Sale oder wieder noch ein Feedback und ein Like auf irgendeinem Social Media. So, damit kurbeln wir mal das Phasische hoch. Haben wir sehr hohe Phasische, und das können wir zum Beispiel mal Orgasmus, Verzögerung und wieder ein Video, Video, wieder, 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 wieder. Das ist ja wie so eine Orgie, die wir mit uns selber durchführen, in Kooperation mit digitalen Medien. Dann senkt sich das Tonische ab. Das führt dazu, dass wir mangelmotiviert sind, also dass wir nicht, wenn wir diesen Flow nicht haben, diesen phasischen Flow, dass wir im Prinzip danach brach liegen und umso mehr diesen Flow wiederherstellen müssen, dass wir länger schauen, stärkere Sachen. Und man sagt sich dann, wenn man die Handyzeiten anguckt, was mache ich denn da in Social Media und warum kaufe ich dann so viel Zeug ein, den ich nicht brauche, und warum scrolle ich dann im Default-Modus immer wieder durch die Social Media, um zum Beispiel Feedback per Gießkanne zu bekommen. Ne? Früher musste man sich das hart erarbeiten, wenn der Lehrer gesagt hat, Heike, das hast du gut gemacht, ja, dann war das ein super Tag. Ey, heute stelle ich irgend so ein blödes Foto von Cappuccino-Käffchen ein mit einem Cantuccini daneben, und dann sagen die, oh, gönnst du dir eine Pause, like. Ja, es ist ja völliger Schwachsinn, aber es fühlt sich trotzdem so an. Ne? So wie wenn ich habe so eine Fitnessuhr, wenn die sagt, hey, du hast 20.000 Schritte, es gibt einen kleinen Kick. Ne? Aber da kann man leider von abhängig werden. Und das Doofe ist, dass das tonische Dopamin dann in den Keller geht. Und das wollen wir aber haben, weil das ist unser Benzin, das ist unser Motor, was uns auch dazu bringt, dass wir sinnvolle Dinge machen, dass wir sowas wie so ein Buch schreiben, fertigbringen oder mal für einen Marathon trainieren und dann nicht schon ab Kilometer 3 aufhören zu laufen.
Da steckt jetzt ganz viel drin in deiner Antwort und ich könnte jetzt wieder in 5 verschiedene Straßen einbiegen. Ein Kommentar zum Thema, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber dass soziale Medien quasi sich verbinden, auch mit anderen Suchtverhalten, also beziehungsweise, also das beobachte ich. Beispiel, wenn ich öffentlich im Netz über Pornosucht berichte, dann sind die Algorithmen natürlich darauf getrimmt, diese Beiträge runter zu stufen, weil Porno als Begriff erstmal schwierig ist, ne? Deswegen findet man dann sein Wording, schreibt zum Beispiel Porno mit einem Punkt dazwischen oder schreibt es mit einem Sternchen oder ummantelt das so ein bisschen, dass es halt klar wird, um was es geht, aber dieses Keyword, was zum Downgrading des Posts führt, nicht so aktiv wird. Licht und Schatten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Pornoindustrie und PornodarstellerInnen, die sich demselben Mechanismen bedienen und immer viel und häufiger auch auf Social Media aktiv sind und große, teilweise sehr große Accounts haben. Und quasi sind ja jetzt auch durch OnlyFans und durch, also diese Grenzen zwischen Social Media und Pornowelt, für mein Gefühl von außen betrachtet und als jemand, der Social Media kennt und auch sich damit auch mit Verkaufsfiltern und so weiter auseinandersetzt. Krass, besorgniserregend auch irgendwo, ne, wenn ich meine Suchtvergangenheit kenne, aber das wollte ich jetzt einmal nur mal als Kommentar da lassen, weil das, was du beschreibst, ich glaube, es wird sich immer mehr verzahnen und Welten werden zusammenwachsen und da haben wir quasi, ich weiß nicht, ob es dann ein doppelter Effekt draus wird, aber wenn du eh schon ein Problem mit Social Media hast und dann darüber über einen Kanal hin auf OnlyFans hin in diese Pornowelt reingesogen wirst, kann es sich natürlich irgendwo verselbstständigen.
Oder auch in die Spielewelt, also auch da in Social
Ja.
Media. Also Facebook hat auch viele Spiele mittlerweile integriert und dann ist man in der Spielcommunity und macht dann noch Dating und Shopping und also ist, sagen wir mal, diese Vernetzung und gerade dieses vom Hölzchen zum Stöckchen. Man wollte ja eigentlich nur die Banküberweisung machen und auf einmal sind 3 Stunden vorbei und man sagt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ja, also diese Lebenszeit, die einem dann auch ein Stück weit geraubt wird, durch diese ständig wieder einen neuen Köder auch hinzuhängen, wo man dran anbeißt und dann verliert man natürlich seinen eigenen Faden und ist im Manuskript von ganz anderen Menschen unterwegs.
Exakt. Aber da wir ja natürlich jetzt nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommen wollen, wollte ich noch mal beim Dopamin kurz bleiben und dich zum Adrenalin fragen, weil Dopamin und Adrenalin hängen zusammen, hast du gerade schon erklärt. Ich aus meiner Suchtvergangenheit, also irgendwann hat sich das natürlich aus der Netzwelt auch in die echte Welt verlagert. So ist es, glaube ich, in einigen Geschichten auch so der Fall. Und da war, würde ich sagen, Dopamin sicherlich ein Treiber, aber auch Adrenalin. Also wenn ich zum Beispiel in ein Pornokino gegangen bin oder zu einer erotischen Massage, dann ging die Herzpumpe an, ne? Und dann war richtig Adrenalin am Start. Und das hat halt auch, also wirklich, dass ich, also das hat auf jeden Fall auch nochmal einen ganz anderen Effekt gehabt. Wie hängt das miteinander zusammen?
Also Dopamin wird aus Aminosäuren über L-Dopa zum Dopamin und dann kann auch weiter verändert werden zu Adrenalin, Noradrenalin. So,
Das ist eine Vorstufe.
Adrenalin, Noradrenalin, ja, das ist eine Vorstufe davon. Und deswegen haben die Medikamente, die das Dopamin erhöhen, das Methylphenidat zum Beispiel, das, was man bei ADHS gibt, hat auch eine Kreislaufkomponente. Das erhöht den Blutdruck, erhöht den Puls. Das sind Nebenwirkungen, die bei Menschen mit niedrigem Blutdruck, dafür wurde es übrigens mal erschaffen. Also, dass man einfach so ein bisschen so wie so ein Aufputschmittel, dass man den Blutdruck ein bisschen hochkriegt. Für Leute mit Hypertonus ist es schwierig. Und das ist ja der Botenstoff oder auch des Sympathikus, Parasympathikus ist das, was wir haben, wenn wir die Gans gegessen haben und dann nach dem Weihnachtsessen unseren Mittagsschlaf machen. Adrenalin gibt uns im Prinzip so ein, also es ist mit Risikoverhalten, mit Erlebnissen besonderer Art verbunden oder bringt uns auch in eine Situation, wo man sagt, hier muss ich vielleicht fliehen oder kämpfen, ne, in so Ausnahmesituationen, wo es negativ belegt ist. Aber das kann im Rahmen der Toleranzentwicklung, Dosissteigerung durchaus dann der Fall sein, wenn das Analoge nicht mehr reicht. Dann möchte ich es halt nochmal im realen Kontext in einem Domina-Studio oder mit auf einer Sexorgie möchte ich das erleben, was ich da immer gesehen habe. Und dann ist natürlich nicht nur das Dopamin, sondern auch andere Botenstoffe, unter anderem auch Adrenalin, Noradrenalin, aber sicherlich auch Testosteron, GABA, was ist da alles? Serotonin, das Glückshormon, ist sicherlich auch mit dabei. Also das ist ein ganzer Hormoncocktail, den man so an sich auch gar nicht richtig voneinander abgrenzen kann. Aber beim Dopamin, weil die Medikamente halt auf das Dopamin wirken, finde ich, war es schon mal sehr spannend, sich das Dopamin anzugucken. Und gerade, es gibt ja Leute, die sagen, hey, wir sind hedonistisch, sei kein Spaßverderber und ich gebe es mir, ich habe one life. Auf der einen Seite sind diese Dopamin-Lover und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Dopamin-Hater, die dann auch wirklich sagen, also ganz Askese ist meine Religion. Irgendwo dazwischen liegt der Mittelweg, ne? Also Dopamin brauchen wir als Boden, als Mutterschopf, was uns aus uns heraus wachsen lässt, hin zu neuen Ressourcen, hin zu auch Belohnungsreizen, die uns gut tun. Wir wollen ja nicht alle nur in Schutt und Asche asketisch unterwegs sein, weil dann haben wir die Situation wie die Priester in der katholischen Kirche. Das läuft auch nicht in die richtige Bahn, wenn man es ganz unterdrückt. Ne? Die Triebe sind uns mitgegeben worden. Aber deswegen habe ich mich da auf das Dopamin konzentriert. Man hätte sicherlich andere Botenstoffe auch noch mit dazuschauen nehmen können, aber es sollte ja auch in der Komplexität so verständlich sein. Ich glaube, beim Dopamin-Kapitel sind schon einige ein bisschen, es war den manchen schon wieder zu theorielastig, aber für mich war immer wichtig, auch ein bisschen mit Theorie zu untermauern, damit es nicht nur die Geschichten aus meiner Praxis sind.
Ja. So schön, denn ich glaube, ganz häufig in vielen Lebensbereichen liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Manchmal ist es aber auch gut, nach dem einen Extrem vielleicht auch mal ein anderes Extrem auszuprobieren. Bei mir ist es zum Beispiel so aktuell, dass ich schon, also nicht komplett asketisch, aber schon eher sehr moderat und zurückgefahren Sexualität lebe, zumindest in Form des Aktes. Und das tut, merke ich, tut mir gut. Als quasi Nachfolger der Jahre von völligem Ausrasten und unkontrolliertem Handelns.
Ja gut, ist ja Intimität wahrscheinlich mit einer Person kombiniert.
Genau.
Oder?
Ja, genau,
Ja gut,
genau.
aber das heißt, weg von der Triebhaftigkeit hin zu einer tiefen Intimität und sag mal auch einer Sensitivität wieder. Also du hast im Prinzip so eine Resensibilisierung gemacht,
Ja,
wo du desensibilisiert oder im Kontrollverlust warst, hast du versucht, wieder aufmerksam, achtsam, sensitiv zu werden und dazu gehört vielleicht auch eine Entschleunigung und ein achtsamer Umgang mit dem anderen und die Wertschätzung von einfachen Berührungen. Das muss dann nicht immer das gesamtkomplette Paket sein, wo man sagt, es muss so und so viele Orgasmen und das muss ein Drama sein, was ich hier jetzt aufführe, im Sinne von auch einem außergewöhnlichen sexuellen Happening, sondern dass man einfach wieder in die andere Richtung geht, bewusster.
Absolut, kuscheln, Händchen halten, solche Geschichten, also wirklich ganz so simple Basics, denen schenke ich stärker Aufmerksamkeit, weil die völlig ausgeklammert waren in meiner Vergangenheit. Und das ist genau. Und ich glaube, das ist schön, diese Wellen und Phasen jetzt auch so zu durchleben und dann irgendwann auch wieder, ja, vielleicht auch das stärker auszuleben, aber dann im anderen Setting und im anderen Kontext. In einer anderen Kontrolle auch, ne? Genau, und darum
Mit der
geht es
anderen
ja jetzt.
Selbstbestimmung.
Ja,
Ja,
genau.
höheres Bewusstsein und einer höheren Selbstbestimmung.
Genau, und es geht, und jetzt, um es wieder greifbar für alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen zu machen, es geht ja ganz viel bei der Thematik, und damit setze ich mich auch super viel auseinander, um Fokus und Disziplin, ne? Also, und du hast das Schöne, ich habe ein paar Zitate rausgesucht aus deinem Buch, und zwar in dem Kontext, wenn ich auf der einen Seite versuche, die Aufmerksamkeit zu verbessern, darf ich mich auf der anderen Seite nicht ständig mit modernen Aufmerksamkeitsfragmentierungsmechanismen der sozialen Medien und des Internets konfrontieren.
So ist es.
Und ich möchte es jetzt wieder ein bisschen zurückziehen in die Greifbarkeit. Und mit Social Media würde ich jetzt mal vermuten, haben sehr viele zu tun. Und da passiert ja im Grunde genommen auf einer kleineren Ebene genau das, was bei mir bei meinem extremen Porno- und Sexausleben passiert ist. Nämlich, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit von A zu B zu C zu D und nie im Moment, nie fokussiert auf eine Sache und limitieren natürlich dadurch auch extrem das eigene Potenzial. Und in dem Kontext würde ich dich gerne fragen, wenn ich jetzt merke, ich habe ein Problem mit meinem Social-Media-Konsum oder ich habe ein Problem mit meinem Schokoladenkonsum oder mit anderen kleinen Dingen. Wie kann ich mich wieder darin üben, Fokussierungsfähigkeit zu steigern, präsenter zu sein? Was kann ich dagegen tun, wenn ich merke, ich unterliege bestimmten Mechanismen und kann mich da schwer gegen wehren?
Das Erste ist erstmal, sich Wissen anzueignen. Das machen wir jetzt, indem wir darüber sprechen oder indem man das Buch liest oder indem man sich einfach intensiver mit seinem, der Reaktionsfähigkeit des Gehirns auseinandersetzt. Also wenn man bestimmte Mechanismen versteht und verinnerlicht, dann kann man eher gute Entscheidungen treffen, dass man langfristig gesund, partnerschaftlich, sensitiv, ansprechbar bleibt für normale Reize, also dass man gute Entscheidungen trifft. Denn all diese Dinge, die wir sind Kinder unserer Zeit und wir können das nicht abschaffen und wir wollen das auch gar nicht abschaffen, aber wir wollen die sinnvoll nutzen und wir wollen nicht Opfer, sondern sagen wir mal, die Gewinner dieser Mechanismen werden. Genau, in den Aufmerksamkeitsfragmentierungsmaschinen, zum Beispiel TikTok und Instagram. Ich habe eine Tochter, die ist 14, die bekommt diese Apps nicht, weil ich nicht möchte, ich sehe das kritisch in ihrem Umfeld, bei anderen, die sehr viel Zeit dort verbringen und sehr viel sich posten und scrollen und sehr viel, ja, also auch, wo auch Hass und so ein Grenzen von anderen Personen ganz schnell entstehen kann, gerade in so einem vulnerablen Alter der Pubertät. Und ich selber habe das auch nicht drauf. Ja, ich habe auch Facebook, nachdem ich das Buch geschrieben habe, dass ich bin ja noch Generation Facebook, vor 10 Jahren hatte ich da meinen ersten Post. Ich habe es einfach runtergenommen und mein Leben ist dadurch nicht schlechter, sondern ich habe ein bisschen mehr Zeit gewonnen, weil ich auch festgestellt habe, dass ich in Pausen, wenn ich mal nichts zu tun hatte, habe ich einfach gescrollt und es wurde immer grauseliger bei Facebook, weil die Tools immer stärker auf Konsum ausgerichtet waren. Und man hat auch den Eindruck, dass seitdem diese Reels und diese Kurzvideos halt laufen, dass man hochgradig customized Köder angeboten bekommt, die einen immer dazu dann noch, also noch ein lustigeres oder noch ein spannenderes oder was auch immer Video, noch einen tollen, heißeren Tipp zu bekommen, je nachdem, was man abonniert hat. Und ich bin jemand, der gerne im Hier und im Jetzt selber irgendwas schafft oder kreiert und das Steuer gerne in der Hand behält. Also das heißt, da gehört natürlich auch Disziplin dazu, diese Instrumente so einzusetzen, dass man nicht Opfer, sondern dass man das als Nutzer positiv ins Leben integriert. Und frühzeitig auch so Verhalten entdeckt, was außer Rand und Band gerät, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also es fängt ja nicht an, dass wir auf einmal mediensüchtig sind oder eine Spielsucht haben oder pornosüchtig oder Straftaten im Internet begehen, sondern das sind ganz, ganz viele kleine Weichen und Entscheidungen, die uns zu dem machen, nämlich die Programmierung unserer Festplatte. Und die entsteht über diese Hebbsche Regel, what fires together, wires together. Also wir bilden diese Seilschaften aus im Gehirn. So, dann muss ich halt überlegen, was hält mich nachhaltig gesund in meinem Leben? Das ist bei mir gesunder Schlaf. Das führt nämlich dazu, dass ich im Hochstatus in den Tag gehe, dass ich ausgeruht bin und Vollpower, sagen wir mal, erstmal die Ortung des Ziels des Tages mal aufnehmen kann. Ich mache sowas mit einem Spaziergang im Park, andere sitzen da und meditieren. Ich bin kein Sitzmeditierer, sondern ich bin eher ein Gehmeditierer. Ich laufe dann mal eine Stunde durch den Park und lasse die Natur auf mich wirken. Ich habe auch nichts in den Ohren, sondern ich habe meinen Hund an der Leine, das war es dann auch schon. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man sowas Repetitives, gute Routinen in den Tag einbasteln. Sich klar machen, was sind meine Trigger, also externe Trigger, bei mir Gelee-Bananen oder es sind noch ein paar andere Trigger. Aber was führt dazu, dass ich so reingesogen werde? Das ist Tunneling oder wie das nennt, also wie das nennt, also den Tunneleffekt, dass man, das machen auch Leute, die verkaufen. Ja, man geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis man beim Produkt ist und eigentlich, ja, Funnel, ja, genau, dass man gar nicht mehr rauskommt. So, und wenn ich merke, ich habe da so einen Sog in eine bestimmte Richtung, manche beim Spielen, also ich spiele null, zero. Und es kommt mir auch gar kein Spiel drauf. Ich hatte einmal diese, ich habe es beschrieben, Candy Crush, das hat mir schon gereicht. Das sind auch diese ganz einfachen, kostenfreien Spiele, die mit ihren Addictive Design Pattern dazu führen, dass man immer wieder repetitiv in diese Spulen reingeht. Ja, und deswegen sollte man sich mit supernormativen Stimuli sehr gut auskennen. Man sollte sich mit seinem Gehirn gut auskennen, auch sowas wie das Dopaminsystem und dann richtige Entscheidungen treffen, nämlich, dass wir die Fokussierungsfähigkeit erhalten, auch wenn das kein Muskel ist, aber das kann man trainieren.
Ja.
An kleinen Sachen in den Alltag.
Das ist toll. Das ist nämlich auch mutmachend und konstruktiv. Und das ist genau das, finde ich, was wir hier transportieren können, ne? Auch in dem Gespräch. Ich möchte einen Satz noch zum Thema Social Media und Short-Videos sagen, weil ich selber in dem Bereich sehr viel arbeite und tatsächlich zum Glück auch mit den richtigen Inhalten mir in der letzten Zeit auch ein bisschen Reichweite aufgebaut habe über Short Content. Ne? Also es ist ja immer auch da wieder die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, es gibt Licht und Schatten. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil ich ja nun mal mit meiner Suchtvergangenheit auch, und dazu zähle ja nicht nur Pornos und Sex, sondern auch Alkohol zum Beispiel, dass ich da prädestiniert für bin, um da auch in die Falle zu tappen. Und deswegen stelle ich mir auch diese Fragen und beschäftige mich auch mit Achtsamkeit. Ich habe mir die Frage gestellt, was will ich sein auf Social Media? Konsument oder Produzent? Das kann man jetzt natürlich nicht so einfach auf die Pornowelt übertragen, weil da will ich dann auch vielleicht kein Produzent werden, aber
Doch, aber in der Pornowelt will ich reale Kontakte
real,
und
ja.
reale oder lasse ich mich mit Fast Food abspeisen, so wie bei McDonald's.
Ja,
Also
sehr
will ich
gut.
echte Nahrungsmittel oder will ich hochverarbeitete Fraß essen? Also das wäre jetzt vielleicht so eine Parallele.
Und die Parallele ziehe ich jetzt wieder zurück zu Social Media. Und dann geht es nämlich darum, also ich glaube, dass Clickbait nicht unbedingt schlecht sein muss. Also Clickbait ist ja, wenn man ne, reizvolle Titel, also auch quasi ein Köder, ich klicke drauf und setze mich dann dem Reiz auch aus. Ich glaube, wenn dahinter guter Content steckt, dann kann das ja auch wohlwollend sein, um Menschen bei der Fülle an Angeboten auch in den richtigen Funnel zu ziehen, der auch wirklich helfen kann. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Meditation anbiete, oder ein Workbook mit Affirmationen und das kann wirklich jemandem total helfen, wieder mehr in seine Mitte zu kommen. Da muss ich ja quasi auch konkurrieren mit den ganzen Köderangeboten und muss meinen
Genau,
Köder ja auch
genau.
auswerfen. Und wenn das in Form von Short-Videos ist, weil ich da irgendwie Bock drauf habe, dann kann das ja wirklich sehr gut dazu führen, dass jemand damit dann in Berührung kommt und dann dadurch vielleicht auch sein Leben umkrempelt oder total dankbar ist. Und die Erfahrung mache ich gerade auf Social Media. Und wodurch ich zum Beispiel auch das Tor öffne, je mehr Menschen du erreichst, desto mehr kannst du auch Fragen beantworten, wenn zum Beispiel jemand mit Pornosucht auch auf meinen Kanal kommt und sich fragt, was kann ich tun, ne?
Aber man muss schon sehr laut sein heute,
Ja.
um gehört zu werden. Und das ist doch schon ein Zeichen dafür, dass wir alle sehr verrohrt sind, weil die Werbungsbotschaften immer sehr dramatisch sein müssen, dass wir einen Impuls bekommen, drauf zu klicken. Und wie du sagst, man muss sehr differenziert drauf gucken. Es gibt ja sehr guten Content. Es gibt Social Media ist toll, um Kontakte zu halten. Pornografie kann uns mit Fantasien auch ein Stück weit versorgen oder sagen wir mal eine Lebendigkeit in der eingeschlafenen Langzeitpartnerschaft zum Beispiel auch durchaus hervorrufen. Also es gibt ja nicht nur die negativen Attribute, aber man muss ja gut sehr aufpassen. Es gibt, die Menschen sind ja sehr unterschiedlich und man merkt ja selbst, wo man vulnerabel ist, wo man im Zweifelsfall ein Problem hat, zu versacken. Und wenn ich den Eindruck habe, ich komme nicht mehr dazu, mein Leben zu leben, mich um meine Kinder zu kümmern, um Studium voranzukommen, ich prokrastiniere da so vor mich hin und abends bespule ich mich mit etwas, was mich einfach nur mal bespult. So, dann ich bin natürlich das, was ich konsumiere, auch ein Stück weit im Kopf, ne? Und manchmal überschreiben diese Inhalte die eigenen kreativen Gedanken und man kriegt seine PS einfach nicht mehr auf die Straße.
Du schreibst in deinem Buch über neue Medien und Tech. Das ist ein Zitat. Es geht mir bei den Beispielen auch nicht immer um eine Verurteilung von Innovationen, sondern vielmehr um eine achtsame Reflexion der innovativen Dinge, mit denen wir uns heutzutage umgeben. Wie denkst du über Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, das Metaverse? Siehst du Chancen? Siehst du Gefahren? Sind die Gefahren größer als die Chancen? Mit deinem Background, wie würdest du das einordnen?
Also wir sind Kinder unserer Zeit und es wird noch einiges dazu kommen über AI. Ich glaube auch hier, selbst der Spitzer hat jetzt ein gutes Buch über KI geschrieben, wo er wirklich sehr gut reflektiert über die Chancen und Risiken. Und das müssen wir uns klar machen. Also die Vielfältigkeit, wie wir in digitalen Welten KI angespeist Beziehungen, Gefühle modulieren können, Sexualität, also die Chatbots zum Beispiel, die Avatare, die wir kreieren können, die dann unser Best Friend werden, die wir trainieren können. Und die kritisieren uns ja meistens nicht, sondern die hören uns zu, sie geben uns aufmunternde Worte und irgendwo hat man dann eine Bindung oder eine Beziehung über Repetition, immer wieder, ja, man kreiert den. Ich erinnere mich an die Zeiten mit den kleinen Tamagotchis, das habe ich auch in meinem Buch erwähnt. Ja. Da war ja nur Pixel, Pixel, Pixel und man musste es füttern und bis es dann irgendwann gestorben ist und jetzt gibt es diesen Tamagotchi-Friedhof. So, wir müssen immer schauen, also das sind artifizielle Sachen, die uns auch negativ beeinflussen können, weil wir nicht wissen, wie diese KI, also wie der Algorithmus der KI, die gespeist wird und mit welcher Intention wir dort sehr private Inhalte teilen. Auch wenn es so ein Avatar ist, ne? Auch wenn es Facebook oder Instagram ist. Es sind halt amerikanische Unternehmen, die uns auch super gut dann nachher bewerben können, weil sie uns in- und auswendig können und Profile erstellt haben. Genau, also ich würde sehr vorsichtig sein mit diesen, gerade mit dem Metaversum, mit diesem Sog der Immersion. Also dieses Verschmelzen von digitalen und analogen Welten. Wir können das ja auch noch mit Gadgets machen, die wir unter die Haut schieben und die wir tragen. Und also oder auch Sexroboter, ja, die auch mittlerweile ja ein Upgrade bekommen haben, weil sie sprechen können und Emotionen zum Ausdruck bringen. Und wir können die entsprechend, dass die dann genau das sagen. Aber das ist dann so, sagen wir mal, so ein bisschen, wir sind dann auf dem tierischen Triebniveau eines Bullen, der auf einer Samenbank dann vielleicht auch sein Sperma abliefert bei so einem Sexroboter. Ja, ein bisschen intelligenter natürlich aufgebaut, aber das bringt uns nicht in unserer Lebensqualität weiter, glaube ich. Also wir arbeiten uns da an digitalen Welten ab. Und ich würde da sehr aufpassen, dass wir keinen Realitätsverlust, das ist auch ein Buch, was ein Kollege von mir gerade beschrieben haben. Also viele Menschen wissen einfach nicht mehr, ist das jetzt von der Person oder hat das jetzt gerade ChatGPT geschrieben, das Liebesgedicht, oder wer sitzt denn eigentlich dahinter? Und es ist irgendwie ein Abspeisen, so wie bei Schöner Neuen Welt, das Fühlkino. Alois Huxley, wir hatten das damals in der Schule als Pflichtlektüre, Schöne Neue Welt. Da gibt es das Fühlkino, wo man dann auch Gefühle eingespult wird. Und wir können ja dann alles nur noch im Digitalen machen, aber wir werden auch immer fetter, wir bewegen uns immer schlechter. Wir haben mehr Autismus-Leute, die Gefühle nicht mehr lesen können mit anderen. Das sind so Entwicklungen, das sind die Kehrseite dieser Entwicklung. Deswegen werde ich da gar nicht groß einsteigen, nur wenn ich mal wieder interviewt werde, um mal zu gucken, was es da so alles gibt.
Über das Thema Gefühle möchte ich gleich mit dir noch reden, weil das für mich ein zentrales Thema ist. Ich möchte aber noch eine Frage stellen zum Thema neue Technologien. Glaubst du, dass wir neuen Süchten immer hinterherlaufen werden? Also, du beschreibst es ja auch in deinem Buch. Wir haben im letzten Gespräch schon darüber gesprochen. ICD und was wirklich schon an Suchtkrankheiten da in diesem Katalog für TherapeutInnen aufgenommen ist. Das dauert ja unglaublich lange oder hat auch lange gedauert, bis überhaupt Menschen Pornosucht und Gaming-Sucht überhaupt auf dem Radar haben. Ich war jetzt vor kurzem erst auf einer Fachtagung, organisiert von einer Krankenkasse und eines Vereins für Mediensuchtprävention. Und es ging um junge Kinder und es ging darum, ich war als Sprecher geladen mit meiner Suchtvergangenheit, um darüber aufzuklären. Aber das, also ich habe ja darüber schon vor Jahren gesprochen, du auch. Und ich habe auch schon mich geöffnet zu dem Thema, wo mich Leute noch ausgelacht haben. Und da war zum Beispiel Gary Wilson auch mit seinem Buch schon unterwegs und hat darüber aufgeklärt. Also da ist ja ein Delay zwischen, da entsteht was im Netz. Und da die Zeit, da es immer schneller wird, auch durch künstliche Intelligenz, glaubst du, wir laufen den Tatsachen immer hinterher?
Ja, also ich meine, die Mechanismen des archaischen Gehirns, die werden weiter bestehen bleiben. Wir werden so einen schnellen Digitalisierungsupgrade im Gehirn nicht hinbekommen, aber die Innovationszyklen werden weiter und über KI natürlich noch schneller werden als jetzt schon. Und deswegen muss man da noch vorsichtiger sein, mit was man sich da einlässt. Und es gibt ja auch Gegenbewegungen. Also es gibt ja auch Menschen, die einfach sagen, was macht mich, also die Frage, was macht mich wirklich nachhaltig glücklich im Leben? Und das sind doch so Sachen, also du hast dich entschieden, produzieren zu werden. Ich habe auch jetzt zwei Bücher geschrieben und ich bin mit realen Personen, mit Patienten und ihren Geschichten jeden Tag in Kontakt. Das macht mich glücklich. Also das Aufziehen meiner zwei Kinder macht mich glücklich. hat mich glücklich gemacht. Das ist, aber ist ja eine never-ending Story, bis man stirbt, wenn man, wenn es gut läuft. Also jetzt mit meiner Seniorität, ich bin jetzt auch schon fast 60, aber also ich investiere viel in Erlebnisse und kreative Prozesse in meinem Alltag. Und ich bin jetzt nicht unbedingt so affin, was Fastfood angeht oder auch also mentales oder eben auch tatsächlich nutritives Fastfood. So, und es gibt Menschen, die Menschen unterscheiden sich von Tieren, dass sie Entscheidungen treffen können und dass sie Willensstärke auch haben. Und wenn ich merke, da gibt es ja viele Menschen, die einfach auch merken, dass ihre Fokussierungsfähigkeit abnimmt und nicht nur Tabletten nehmen wollen, um das Dopamin hochzukriegen, sondern ihre phasisches Dopamin einfach mal versuchen zu senken, damit das tonische wieder steigt und dann einfach auch merken, dass sie dadurch sehr viel mehr Lebenszufriedenheit
Kannst du es
generieren.
kurz einordnen, phasisches und tonisches Dopamin, damit unsere HörerInnen
Also, wie ich
abholen
das schon
können?
gesagt habe, das tonische Dopamin ist das, was im Hintergrund immer vorhanden ist. Und das phasische sind so Dopaminkicks, wie wenn ich mir ein Porno anschaue oder wieder einen Black Friday Sale habe oder nochmal wieder einen Instagram-Post mache und jetzt gucken will, ob es 100, 200 oder 300 oder 3000 oder 30.000 Leute
Ja.
geklickt haben. Ja.
Also das eine ist quasi die Baseline, ne, die wir
Die
haben, und das andere
Baseline, genau.
Und die können wir quasi durch krasse Reize, denen wir uns aussetzen, in die Höhe, also können wir auch die Baseline in die Höhe treiben.
Nein, die Baseline geht runter. Nein, die Baseline
Ah,
geht
die
runter.
Baseline geht
Das
runter,
phasische,
ja.
also im mesolimbischen System, in dem Belohnungssystem, gibt es dieses Baseline, also das Dopamin, was so als Grundmotor, was uns antreibt, aktiviert. So, das gibt sowas wie also bei der Glucose muss man sich so vorstellen, beim Zucker im Blut. Wir haben immer Zucker im Blut, weil sonst würde das Gehirn nicht arbeiten. So, und wir können es aber auch mit Gelee-Bananen in die Höhe schießen. Dann haben wir phasische Schwankungen. Das ist aber nicht gut, weil das generiert wieder neuen Hunger und letztendlich, also, und wir verlieren die Fähigkeit, unsere Glucose selbst zu regulieren. Ich habe den Professor Sinclair aus Harvard in meinem Buch erwähnt, weil der die One Meal a Day Mahlzeit macht und er versucht, also der misst seine Glucose immer, der weiß ganz genau, was er isst und wie seine Glucosewerte sind und er sagt, er will autonom sein. Seine Leber hat Glykogenreserven und wir können unser Körper dahin trainieren, dass es von sich aus immer für einen konstanten Glukosespiegel, ohne dass man diese hohen phasischen Werte hat. Und so ist es auch beim Dopamin zu verstehen. Also dieses hohe phasische senkt unser Grundmotor, also diese Ansprechbarkeit auf, dass wir uns intrinsisch motivieren, sinkt. Und deswegen, wenn ich diese phasischen Sachen nach unten reguliere, zum Beispiel in der Fastenzeit, ich glaube, du hast das auch mal exzessiv 10 Tage oder so gemacht, dann werden wir natürlich sensitiver für alle möglichen Reize und sind auch deutlich fokussierter. Oder wenn ich jetzt wirklich lange Zeit keine Pornos schaue, ne, dann reagiere ich auf kleine Reize schon sehr stark, währenddessen so ein Gangbang mich überhaupt nicht mehr aktiviert, wenn ich da alles Mögliche mir anschaue. Dann würde ich sagen, naja, so ein gängiger Gangbang sind ja nur 10 Typen und eine 18-Jährige, das ist mir zu wenig. Ne? Da merke ich, dass ich abstumpfe. Oder dass man auch ganz bewusst diese Belohnungsreize beim Kaufen, also das betrifft mehr die Frauen, dass man einfach sagt, nee, ich trage dieses Jahr meine Kleider auf und versuche einfach wieder in meine Kleider reinzuwachsen. Also lieber mal 3 Kilo abzunehmen, um dann die Kleider zu tragen, als Kilogramm, also die nächste Größe und das alles nachzukaufen und allein schon dieser Kaufprozess des Suchens. Also es kennen viele, die eBay Kleinanzeigen. Oh, was ist denn schon wieder da? Ja, und dann da gehen Stunden bei drauf beim Kaufen, Verkaufen, Bewerten. Irgendwann möchte man einfach mal leben und dann muss man aufhören damit. Ne? Dass man nicht immer in diese gleichen Schienen wieder reingeht.
Die Frage ist ja, danke erstmal für deine Einordnung. Die Frage ist ja, warum setze ich mich diesen Reizen in so einer intensiven Form aus? Und ich bin ein großer Fan davon, und darum ist Therapie ein toller und wichtiger Schritt unter vielen anderen Schritten, sich die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich der Grund? Ne, weil ganz häufig wollen wir ja bestimmte Peaks haben, weil wir uns ablenken wollen, weil wir Dinge nicht fühlen wollen. Ich würde gerne einmal erweitern, noch was du gerade beschrieben hast. Ich habe mich entschieden, im Social-Media-Bereich Produzent zu worden und werden aber weniger Konsument. Das kann ich aber viel einfacher, weil ich auch jemand geworden bin, der wieder es zugelassen hat, Gefühle zu fühlen. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel, und da möchte ich jetzt mit dir hin quasi ins Finale unseres Gesprächs. Du hast es ja auch schon angeschnitten, was du für Techniken auch ausführst, weil wir unterliegen ja allen diesen Ködern und auch den Reizen im Leben. Du gehst spazieren, machst quasi eine Walking Meditation. Ich bin ein großer Fan übrigens davon, Meditation nicht zu reduzieren auf ich sitze irgendwo auf einem Kissen, sondern Meditation kann liegend, stehend, gehend, sitzend stattfinden, kann in jeglicher Form stattfinden. Das ist, da gibt's, es kann geführt sein, es kann still sein, es kann mit Musik sein. Das ist auch ein bisschen das, worauf wir quasi anspringen. Ne? Und ich glaube, was bei mir den Shift gemacht hat, war eben zu erkennen, ich laufe da vor schlechten oder vor Gefühlen, die ich nicht fühlen will, weg. Und zwar so lange und so intensiv, dass das wiederum am Ende viel schmerzhafter war, als mich diesen Gefühlen zu stellen. Aber diese Erkenntnis muss ja erstmal da sein. Und ich glaube, das ist wichtig. Und deswegen möchte ich noch einmal das Thema Selbstliebe auch besprechen. Also was ich erarbeitet habe, auch in meinen Therapiesessions ist, und das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, und ich glaube, das ist gerade auch für viele Männer, die auch zuhören, aber für Frauen genauso, eigentlich für alle Geschlechter, aber ich hätte niemals von mir gedacht, dass ich ein Selbstliebeproblem habe. Ich dachte immer, ich bin der coole Musiker auf der Bühne, ich schlepp Frauen ab, ich lebe das, was ich mir im Netz anschaue, auch im echten Leben. Ich bin ja eigentlich eine coole Sau. So. In Wahrheit war ich eine ganz, ganz schön arme Sau, weil ich damit quasi das wegdrücken wollte und an den Teppich drücken wollte, was da gewabert hat seit Jahren. Und ich habe zum Beispiel haben mich diese Sex-Chats und diese Amateur-Chats so gehuckt, also festgehalten, weil ich darüber nicht nur dem Streben hinterher gelaufen bin, mich besser zu fühlen und auch einen Adrenalinkick zu bekommen, sondern weil ich darüber Selbstliebe gesucht habe. Und Liebe grundsätzlich, nicht nur Selbstliebe, sondern Liebe. Ich wollte Anerkennung, Gefühl der Liebe, dass mir jemand zuhört, dass mich jemand wahrnimmt. Und das ist natürlich eine so illusionäre Welt, in der man dann Liebe suchen kann, dass das für mich ein ganz wichtiger Shift war zu erkennen, mir fehlt es an Selbstliebe und ich habe mir die irgendwo probiert, woanders zu suchen und ich darf die wieder bei mir finden, indem ich mein inneres Kind anschaue, indem ich meine schlechten Gefühle anschaue, indem ich Techniken für mich finde, die mit mir resonieren, um wieder stärker ins Gefühl zu kommen. Da schließt sich dann wieder der Kreis mit der Musik, die ich zum Glück als positiven Fluchtmechanismus gefunden habe, am Anfang quasi meines Traumas, dass ich über Musik quasi dann doch auch den Zugang zu meinen Emotionen extrem gut wiederherstellen kann. Und deswegen ist zum Beispiel Meditation mit bestimmten Musiken unglaublich kraftvoll, um wieder mit meinen Emotionen in Kontakt zu kommen. Oder ein anderer Weg ist das Thema Affirmationen. Und da bin ich auch hellhörig geworden, weil auf diesem Präventionstag für Mediensüchte für junge Menschen war ein Professor Dr. Stark, der auch im Bereich Pornosucht forscht, behandelt. Und der hat auch der hat Affirmationen im therapeutischen Kontext angesprochen. Ist das was, wo du sagst, da kann man gut auch mit arbeiten? Also so als Gegenpol zu unterbewussten Mustern, die uns festhalten?
Also was meinst du mit den Affirmationen? Sag mal ein Beispiel.
Naja, zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich heute lebe und dass ich mich selbst lieben darf.
Das sind ja, sagen wir mal, gute Glaubenssätze auch ein Stück weit, die uns tragen. Aber wenn ich als Kind immer gehört habe, wer hat den Fehler gemacht? Du bist schlecht oder du siehst hässlich aus oder was auch immer, Eltern Kindern ja auch manchmal mit auf den Weg geben. Ne? Du bist nicht wertvoll, was die Nachbarn denken, ist wichtiger, als was bei uns passiert. Und also all solche Sachen, dann muss man Gegenaffirmationen haben oder gegen Glaubenssätze, würde ich mal so sagen, positiv hin zu wertschätzenden, selbstreflektierten, wertschätzenden Umgang mit sich selbst. Und das ist was ganz Wichtiges, was ich in meiner Therapie mache, nämlich hin zu einem Ziel zu arbeiten. Also bei der Abhängigkeit natürlich in Richtung Autonomie oder Freisein oder eben auch, und da sind solche Sätze, die verankere ich in hypnotherapeutischen Sessions. Yes, I can. Zum Beispiel könnte so ein Satz sein. Oder also Glaube, Liebe, Hoffnung. Oder also irgendetwas, und das kann auch manchmal sowas Banales sein wie Gleichmut, hatte mir neulich mal jemand gesagt. Und da sage ich ja, Gleichmut ist aber ein altmodisches Wort. Ja, sagt sie, aber ich gehe ja immer so und durch die Decke. Und gleich ist für mich sowas wie aus meiner inneren Mitte heraus. Und dazu musste ich mutig sein. Deswegen ist das Wort Gleichmut für mich ein super tolle, also das ist für mich wie so ein Anker an was Positives. Und das sowas nehme ich gerne an und das lasse ich mir erklären. Ich sage immer, man braucht so ein Label für Schubladen und man muss die richtigen Schubladen aufziehen. Und das, was du auch sagst, also es gibt ja immer so verschiedene, also eine Wunde, wenn man die heilen will, darf man nicht nur ein Pflaster draufkleben, vor allen Dingen, wenn es eine Hundebisswunde ist. Ne? Die haben Speichel ganz tief drin, wenn die in der Hand ist, muss man die Wunde öffnen und von innen nach außen heilen lassen. Und so ist das auch. Wenn Sie, wir haben alle unsere Kindheit, wir haben uns alle unsere Eltern nicht ausgesucht, wir sind in Zwangssysteme der Familie eingeboren und haben Erfahrungen gemacht und viele Erfahrungen haben uns zu dem gebracht, was wir sind, aber wir haben manchmal Sachen auch weggedrückt oder da haben die Eigenreparaturvorgänge, da muss man nochmal nacharbeiten, sage ich mal so. Und manchmal braucht man halt einen Therapeut für die innere Kindheilung und also den Klienten befähigt, im System des Klienten nachzuarbeiten. Also nicht, weil der Therapeut sagt, du bist doch gar nicht so schlecht oder Mann, siehst du gut aus oder so etwas. Nein, das muss aus sich selber herauskommen. Und man muss auch innere Widersacher, also diese Teilearbeit im Ego-State, wird da viel mit Teilen gearbeitet. Ich nutze das hypnotherapeutisch, dass man so innere Widersacher immer auf die Seite der Lösung mitnimmt. Also sonst zieht man in die eine Richtung, in die andere und bleibt irgendwo drin stecken. Ganz wichtig auch, das Ganze aus dem, also du hast es ja gesagt, aus von schlechten Gefühlen weg. Das ist nämlich das Klassische. Der Alkoholiker trinkt, um zu vergessen. Und wir wollen aber hin zu guten Gefühlen, und zwar die nachhaltig uns gesund und stärken, die st für uns, uns stärken. Also das ist das Klassische, dieses, dass man ein unscharfes Messer nimmt und immer wieder in die gleiche Spule reingeht, aber unbrauchbar. Der Watzlawick hat in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein diese Szene beschrieben, wo jemand seinen Schlüssel sucht unter der Laterne und der Polizist sagt, ja, was so machen Sie denn da? Ja, ich suche meinen Schlüssel. Hier ist kein Schlüssel. Wo haben Sie ihn denn verloren? Im Gebüsch. Aber warum suchen Sie denn hier? Ja, hier ist es hell. Manchmal ist es auch eine Rotlichtlaterne, ja, wo man sagt, ja, aber hier ist es doch, hier sind doch Gefühle am Start, ja, aber sagen wir mal, im ganzen Prostitutionsgewerbe wird halt eine Entwertung findet statt, sowohl auf Seiten der Prostituierten als auch auf Seiten der Freier durch die Geldübergabe. Ist eine klassische Entwertung. Das ist einfach, man merkt, das ist eine Aufführung, die einem nicht nachhaltig gut tut. Und die Entwertung ist über die Geldübergabe. Die Prostituierte sagt, Mensch, der gibt mir 200 Euro für diesen einfachen Blowjob. Wahnsinnig, bin ich wertvoll, bin ich doch wertvoll. Und der Freier sagt, Mann, eine 18-Jährige, was macht die mit mir? Ich bin doch männlich, bin ich wertvoll. Beide landen am Ende unter der Dusche. Also sagen wir mal, jeder kann Prostitution betreiben, wie er will. Aber sagen wir mal, ich glaube, das wäre eher diese Suche nach dem Schlüssel unter der Laterne. Ab und an muss man ins Gebüsch gehen und eine Taschenlampe mitnehmen, vielleicht auch die vom Therapeuten, dass man mal im Gebüsch guckt, damit man nachhaltig diese Wunden so löst, dass man diese Mechanismen als Betäubungsmittel nicht braucht.
Und da möchte ich nochmal an das Thema Affirmationen anschließen. Also in meiner Erfahrung funktionieren Affirmationen auch nur gut, wenn man sie mit dem richtigen Gefühl auch verbindet. Wenn ich jetzt aber die Gefühlswelt mir noch nicht angeschaut habe und quasi mir die ganze Zeit sage, ich bin es wert, ich bin es wert, ich bin es mir wert, mich aber die ganze Zeit dabei fühle als ich bin scheiße,
Ja,
ich fühle
genau,
mich
geht
dreckig,
nicht.
dann
Muss
passiert
ein
mit der
gutes Gefühl
Affirmation.
dabei sein.
Genau, dann
Ja.
passiert nichts. Also deswegen ist es so Kraft für mich der Weg halt, ne, über Musik und Meditation. Für jeden Menschen kann das anders sein. Das kann der
Ja.
Spaziergang in der Natur sein.
Oder
Das
es
kann.
kann auch ein Rosenkranz sein, wo man einfach immer wieder pro Perle sich das auch als Gegenbeispiel, wenn man immer sagt, du bist nichts wert und das gehört hat über Jahrzehnte hinweg, dann ist es manchmal ganz gut, sich in die Gegenaffirmation zu bauen. Oder ich habe das zum Beispiel bei mir selber gemerkt, ich hatte früher mal so in der Doktorarbeit noch irgendwie immer den Eindruck, dass ich erwischt werde, dass man irgendwie mir was nachweist, was ich nicht weiß. Und Präsentation war für mich angstbesetzt. Ich mache mittlerweile ja auch Präsentationen. Ich bin jetzt nicht der Speaker Excellent, aber ich stelle mich auch für 300 Leute oder im Zweifelsfall auch für 1000 Leute hin und spreche meine Präsentationen. Aber ich habe jetzt eine neue, also ich sage, ich sehe mich dann und die Leute sagen, hey, das hast du dich getraut. Die klopfen mir auf die Schulter. Das ist ein ganz anderes Bild als das, was ich vorher im Kopf hatte. Vorher hatte ich in meinem Kopf, oh, die erwischen mich dabei, wie ich was nicht weiß. Und das war ein schlechtes Gefühl. Aber zu sagen, hey, bislang bist du nie ohnmächtig geworden, du machst das einfach, du gehst dahin und wächst an den Erfahrungen. Mittlerweile habe ich so viel Erfahrung, dass ich sage, wird schon gut gehen. Ist ja bislang immer gut gegangen. Also ganz andere. Das Mindset. Und das ist vielleicht auch so, das kann auch ein Bild sein, das kann auch ein Satz sein, das kann auch irgendetwas sein beim autogenen Training, vielleicht auch irgendwie ein Ort, den man sich vorstellt, ein
Ja.
Kraftort, ein Krafttier oder irgendwie so etwas.
Ich wollte es gerade sagen, da kann man sich jetzt natürlich die digitalen Medien auch zunutze machen, ne? Und zum Beispiel ein Mind-Movie ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Wo du Bilder deines Wunschszenarios oder deines Wunsch-Selbst quasi suchst, sie mit einer schönen Musik unterlegst, vielleicht dir noch was Schönes dazu einsprichst und dadurch auch einfacher so eine, ne, Affirmation, die man sich vielleicht einspricht, auch noch mal so ein bisschen emotionale Ladung bekommen lassen kann, ne? Also das ist, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es ist schön, dass du das ansprichst. Ich möchte eine Sache gerne noch fragen, weil sie mir gerade so mit dem Rosenkranz so ein bisschen aufgeploppt ist. Bist du spirituell oder was hältst du von Spiritualität? Und damit meine ich nicht Esoterik, sondern, also ich frage es deswegen, weil du natürlich auch in diesen Pornosucht-Settings, man merkt, man kennt ja die eine oder andere Person vielleicht auch auf YouTube, die dann den Glauben gefunden hat und da, ne, wie stehst du dem so gegenüber? Was ist für dich Spiritualität und lebst du das oder sagst du der, nee, ich bin im wissenschaftlichen Kontext unterwegs, das brauche ich nicht?
Also was ich nicht bin, ist religiös. Also ich bin in keiner Kirche drin. Mir wird immer Katholizismus unterstellt, weil ich aus Bayern, weil ich jetzt in Bayern bin. Also ich bin keiner Kirche angehörig. Ich glaube aber an irgendetwas Höheres, sei es an irgendwas Spirituelles. Also weil allein schon die Idee, mit dem Tode konfrontiert zu werden, lässt mich dann schon an spirituelle Dinge glauben. Und ich glaube auch, dass Intuition und Zufälle manchmal also, dass man bestimmte Sachen vorahnen kann und dass sich bestimmte Dinge im Leben schon, also so ein positives Mindset auch auf meine Person hin, dass sich positive Dinge einstellen würden, was bislang auch immer so passiert ist. Und es gibt ja diese selbsterfüllende Prophezeiung, ob man es Spiritualität nennt. Religion würde ich es nicht nennen. Ich bin auch nicht hochspirituell. Ich bin, glaube ich, eher schon so ein knallharter, weiß ich nicht, praktisch wissenschaftlicher, knochiger Mediziner, der das auch verstehen will. Aber eine Grundspiritualität, also ich würde mich nicht als hochspirituell bezeichnen, ja, aber eine Grundspiritualität würde ich mir selber auch zuordnen.
Schön. Zum Abschluss des Gesprächs. Es gibt eine Plattform, die heißt Podchaser. Da kann man sich so einen Alarm einstellen und dann bekommt man immer neue Folgen zu bestimmten Themen. Und ich habe mir den Alarm zum Thema Pornosucht gestellt, einfach um zu schauen, weil ich ja irgendwann angefangen habe, dazu einzelne Episoden zu machen, so wie wir jetzt auch drüber sprechen. Wird wahrscheinlich unter diesem Alert auftauchen. Wenn du Interviews gibst, tauchen sie da auch auf. Mir ist aufgefallen, dass dieser Alarm in den letzten Jahren ganz selten mal mich per E-Mail benachrichtigt hat, dass eine neue Folge rausgekommen ist. Und das hat sich in der letzten Zeit doch verändert, muss ich sagen. Es kommen häufiger zu den Themen Folgen raus. Große Medienhäuser springen darauf an. Es gibt Präventionstage und so weiter und so fort. Nochmal zurück zu dir, zu deiner Arbeit, zu deinen Büchern, zu deiner Praxis. Was treibt dich an, so ein Buch wie Versteckte Köder zu schreiben? Was ist es Prävention? Ist es deine Erfahrung aus den Praxen? Was treibt dich an? Und was können wir in der nächsten Zeit noch von dir erwarten zu hören?
Also ich glaube, dadurch, dass ich diese Geschichten, die Story behind, also du bist eine der großen Ausnahmen, die ja frei über auch problematische Verhaltensweisen und die Lektionen, die du daraus gelernt hast, in die Öffentlichkeit gehen. Ne? Das finde ich ganz, ganz selten. Ich werde immer wieder gefragt, haben Sie Patienten? Und dann sage ich, ich habe Patienten, aber die wollen darüber nicht reden. Ja, also ich glaube, dass ich so ein Seismograf bin, der Dinge frühzeitig erkennt. Und ich bin halt auch kein normaler Mediziner. Ich war lange in der Unternehmensberatung bei Accenture. Das ist eine technologielastige Unternehmensberatung. Also ich bin auch durchaus technologischen Dingen affin zugeordnet und habe ein Faible für diese Sachen entwickelt. Und das, was einem Spaß macht, da kommen dann auch immer mehr Patienten. Und ich war einer der Ersten, also ich war ja mit Gary Wilson auch im persönlichen Austausch. Ich fand ihn super, weil er den Nagel auf den Kopf getroffen hat und Dinge erstmal holistisch zusammengefasst hat, die ich gesehen habe, aber nicht beschreiben konnte. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich ein Buch schreibe, dass ich mich intensiv mit einer Thematik auseinandersetze und allein durch das Verbalisieren mir das in meinem therapeutischen Alltag wiederum hilft, auch solche Bilder, die ich vielleicht schon mit Patienten aufgebaut habe, auch nochmal intensiv, dann mich da hinein zu versetzen. Und mir persönlich tun so Schreibphasen sehr gut, auch mal meine Erkenntnisse niederzuschreiben. Ja, ich bin jetzt ja auch schon Wenn ich normal in die Rente gehe, gehe ich in 6 Jahren in die Rente. Ja. Das ist ja auch schon erschreckend nah. Aber gerade wenn man sehr viel klinische Erfahrung hat, dann ist es ganz gut, dieses Wissen mitzuteilen. Und natürlich möchte ich Leuten helfen und so einen Multiplikator schaffen, auch mit dem Buch, dass ich kann nicht alle Leute in meiner Praxis sehen. Und ich empfehle auch allen, mein Buch vielleicht vorher mal zu lesen und dann wirklich gezielt zu mir zu kommen, um persönliche Dinge aufzuarbeiten oder Sachen, wo man sagt, aber wie komme ich an der Stelle und was habe ich da noch für ein Tool zu helfen? Von daher ist das so was Befruchtendes. Ich bin ja auch medienaffin, so wie du. Also wenn ich ein Interview, wenn ich gefragt werde, gebe ich das in der Regel, weil ich ein Sendebewusstsein habe und weil ich helfen will. Und weil ich das auch schön finde, diese Kombination, also nicht nur in seinem Kämmerchen zu sitzen, sondern auch immer wieder mit den Menschen in Kontakt zu gehen und auch diese Gießkanne dann eben im positiven Sinne zu nutzen, viele Leute darüber zu erreichen. Und Menschen, weißt du, das ist ja eine lebenslange Reise, in der wir uns alle befinden. Und ich bin da, stehe da nicht außen vor. Deswegen habe ich auch Geschichten von mir persönlich in dem Buch mit reingebracht. Also ich möchte jetzt nicht immer so dastehen wie derjenige, der das ja alles nur aus der Metaperspektive des Therapeuten anschaut, sondern ich bin ja auch ein Lebewesen und habe meine Erfahrungen gemacht und mich und, da, und die haben mich zu dem gemacht, wer ich bin. Und ich habe nie eine Schreibwerkstatt oder so besucht, aber ich schreibe halt so, wie ich denke. Und ich kriege ganz gutes Feedback dazu und werde bestimmt auch hier auf Sylt, wo ich gerade sitze, das ein oder andere Buch noch schreiben in Zukunft. Sicherlich auch. Aber meine therapeutische Arbeit ist mir auch sehr wertvoll. Und ich glaube, ich werde bis ins hohe Alter arbeiten, weil mich das fit hält. Und ich das super spannend finde, auch das Vertrauen, was die Patienten haben, hinter ihre Kulissen mich gucken zu lassen. Und deswegen sind ja auch in dem Buch einige Beispiele, auch wenn sie anonymisiert sind, sind sie doch Beispiele aus meinem Praxisalltag, die anderen Menschen helfen, nämlich von denen zu lernen, die es geschafft haben, von dem Haken wieder runterzukommen, so wie du.
Kurze Einordnung noch zu Gary Wilson. Er hat das Buch geschrieben, Your Brain on Porn.
Und die
Nur einmal,
Webseite.
genau, und die Webseite verlinken in den Shownotes, genauso wie dein neues Buch, Versteckte Köder. Und Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution, dein Buch, was davor rausgekommen ist, kommt beides in die Shownotes. Was ist die Adresse für all die, die uns jetzt zusehen, zuhören, wo sie mehr über dich erfahren können? Was ist die beste Anlaufstelle, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
Also sicherlich meine Webseite praxis@drmedheikemelzer.de. Vielleicht kannst du das noch mit reinnehmen. Aber wenn man meinen
Absolut.
Namen eingibt, Heike Melzer, findet man sehr viele Videos, sehr viele Interviews, sehr viele Podcasts. Ich mache das Ganze ja schon seit 20 Jahren und bin immer spezialisierter geworden im Laufe der Zeit. Also ADHS, Verhaltenssüchte ist mein tägliches Brot. Ich arbeite auch mit Straftätern übrigens, auch Sexualstraftätern. Ich finde das ganz wichtig, weil viele Therapeuten kriegen dann immer Manschetten und sagen, das sind ja Sexualstraftäter. Ich finde das ganz erfreulich, mit denen zu arbeiten, weil man ja auch präventiv das Verhalten beeinflussen kann, dass eben so etwas nicht wieder passiert. Ich sitze im Herzen Münchens, in Nymphenburg mittlerweile oder eben in den bayerischen Ferien in der Regel auf Sylt. Und hier kann man mit mir auch ein Walk and Talk machen, also auch mal so eine ganz andere Form von Therapie. Also wer Lust hat, hier mal herzukommen oder seine Partnerschaft auf Vordermann zu bringen, Sylt ist auch eine gute Reise immer wert.
drmedheikemelzer.de kommt in die Shownotes. Heike, von Herzen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
Bitte,
Bis
bitte.
bald.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Dankeschön.
Danke dir.